Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich zu Gast Herrn Professor Dr. Franz Ruppert. Ja, Sie sind deutscher Psychotraumatologe, psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis, Professor für Psychologie und auch Autor. Also und auch, glaube ich, Seminarleiter und Sie haben auch ganz, ganz vielen Kongressen gesprochen. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für diesen, ja, für das Interview Zeit genommen haben.
Gerne, Frau Wagner. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau. Ich denke, vielleicht ist es nochmal für die Zuschauer schön, wenn Sie sich nochmal so vorstellen von Ihrem Weg vielleicht. Wir kommen nachher auch zu Ihrer entwickelten Methode. Darüber möchte ich gerne nochmal mit Ihnen sprechen, dass Sie einfach darüber nochmal ein bisschen berichten.
Ja, also ursprünglich habe ich, wenn man jetzt den beruflichen Weg anschaut, habe ich dann von 1976 bis 82 habe ich Psychologie studiert, dann habe ich dann noch meine Promotion dran angeschlossen, 1985. Und der Schwerpunkt damals war eher die Arbeits- und Organisationspsychologie. Und dann erst, dass ich dann an die Katholische Stiftungsfachhochschule hier in München gewechselt bin, 1992, dann ist mein Interesse erst gewachsen, so auch an diesen, was wir die klinische Psychologie nennen, nicht also menschliche, psychische Störungen, psychische Krankheiten. Und ja, über den Weg bin ich dann auch, boah, da
Gesundheit.
will was raus. Okay, das ist jetzt falsch.
Genau.
Da wollte was raus. Da bin ich dann auch auf eben dieses Thema gestoßen, so also Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, psychischen Störungen und habe mich dann auch allmählich auf den Weg gemacht, dann Psychotherapeut zu werden, habe dann auch Weiterbildungen gemacht, entsprechend und Fortbildungen. Ausbildungen. Und ja, und so ist es dann gekommen, dass ich also 1999 als psychologischer Psychotherapeut hier in Bayern approbiert worden bin und ja, von daher mich eben auch psychologischer Psychotherapeut nennen darf. Und 1992, also als ich angefangen habe an der Katholischen Stiftungshochschule dann zu lehren, habe ich dann, wie es der Zufall so will, war eine Bekannte von meiner Frau, die hat dann ein Seminar von dem Bert Hellinger an der Ludwig-Maximilians-Universität mit organisiert und betreut. Und da ja, bin ich dann auch bei diesem Seminar gewesen, war dann ganz fasziniert von dem, was da passiert, also was bei diesen sogenannten Familienstellen dann war und bin auch als Stellvertreter in einigen Rollen gewesen und war dann auch ganz überrascht, was das mit einem macht und wie man dann von irgendwelchen, was auch immer, Kräften erfasst wird, Energien erfasst wird, die man sich gar nicht so ausdenken kann. Ja, und das war dann so der Start, dass ich dann gesagt habe, oh, das fasziniert mich, das ist auch interessant, ja, da was zu lernen, zu erkennen über den Weg, über die menschliche Psyche. Und dann bin ich dabei geblieben und habe dann so Jahr für Jahr meine Erfahrungen gesammelt, erstmal mit den Familienstellen, dann den Systemaufstellungen, wie man das ja genannt hat. Und dann eben allmählich habe ich dann so meinen eigenen Stil entwickelt, meine eigene Theorie entwickelt über das, was da eigentlich in solchen Aufstellungen passiert. Und so ist es über die Jahre gegangen, bis ich jetzt dann bei dem gelandet bin, was ich Selbstbegegnungen nenne. Also Selbstbegegnungen eines Menschen mit sich selber, also Begegnung eines Menschen mit sich selber über die Resonanzmethode, also mit Hilfe von anderen Menschen, die mit einem in Resonanz gehen und einem da irgendwas widerspiegeln können, was man so erstmal vielleicht über sich nicht so kennt und wo vielleicht auch blinde Flecken sind oder wo das Unbewusste dann auftauchen kann, von dem man da mitgesteuert wird. Und ja, so war das also eine Entdeckungsreise über die letzten 30 Jahre. Und ganz fantastisch und ja, ich bin ganz froh, dass ich den Weg gegangen bin.
Schön. Ja, und Sie sind ja Trauma-Experte. Und ich habe mal, das muss ich, möchte ich mal gerne zeigen. Ich war ja mal auf Ihrer Seite und Sie haben ja hier eine Checkliste erstellt. Ja, das finde ich richtig schön. Eine Trauma-Checkliste von Ihnen, die haben Sie 22 erstellt. Und da wird schon klar, dass es unterschiedliche Traumaformen gibt. Ne? Also das wollte ich auch noch mal mit Ihnen so besprechen. Wir sagen ja allgemein manchmal Trauma, aber Sie benennen es schon so sehr, sehr konkret. Und die Frage ist, sobald ich an einem Punkt ein Kreuz mache, bin ich dann schon traumatisiert.
Dann haben sie eine Traumaerfahrung gemacht, ja. Und wenn man
Ja,
das,
die Traumaerfahrung,
wenn
genau.
jemand eine Traumaerfahrung macht, dann hat er eine, ja, ist halt traumatisiert in dem Sinne. Und ja, und dann muss man immer schauen, wie heftig war diese Traumaerfahrung, danach, wie sehr hat sie, wirkt sie heute noch nach oder hat sie möglicherweise noch Folgen für das jetzige Leben und Erleben. Und ja, es ist erstmal eine Checkliste, um mal für sich zu prüfen, ne? Gibt es da etwas in meiner Biografie, in meinem Leben, was diese Qualität hat, nämlich die Traumaqualität. Und Traumaqualität heißt ja, da bin ich in einer Situation von Ohnmacht geraten, von Überforderung, von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein, von nicht mehr handlungsfähig sein, einer Situation ausgeliefert zu sein, die man nicht ändern kann, wo man nicht davonlaufen kann und die also im Grunde, wenn man in der Situation bewusst bleibt, auch nicht aushaltbar ist. Also dann ist man sozusagen in einer ja, ausweglosen Situation erstmal im Außen und dann ist der einzige Ausweg, den man dann noch wählen kann, ist so die Veränderung der Psyche. Also man kann die eigene Psyche verändern, man kann die eigene Wahrnehmung verändern, das eigene Fühlen, das eigene Denken, das eigene, danach die Handlungsimpulse. Das kann man alles ändern, aber die äußere Situation kann man erstmal nicht ändern. Ne? Deswegen ist dann die Frage, was macht das mit uns Menschen, dass wir diesen Trauma-Notfallmechanismus in Gang setzen oder in Gang setzen müssen, ja, um zu überleben? Was hat das dann für Konsequenzen?
Wenn Sie das Trauma noch mal im Gehirn so ansprechen, was da so passiert mit dem Trauma, ne, das
Im
ist ja die
Gehirn,
Amygdala, oder kann man
in
das?
dem ganzen Körper findet da, ich weiß, eine Überregung statt, ein Zustand von, in dem man dann auch entsprechende Todesängste haben kann, entwickeln kann. Und ja, dann gerät das Gehirn sozusagen in einem, auch das Gehirn gerät in einen Zustand von, dass ich das, was ich erlebe, was ich wahrnehme, was ich fühle, das kann ich nicht integrieren, das kann ich nicht in mein psychisches Geschehen integrieren. Also muss es irgendwie eine besondere Verarbeitung geben. Und diese besondere Verarbeitung ist halt erstmal auch das, eine Art Dissoziation, Betäubung, Spaltung. Also gibt es ja verschiedene Begriffe, die wir da verwenden, ja, für diesen Zustand, in dem man sich rettet, in dem man jetzt in Überlebensmodus kommt, sodass man also nicht mehr in dieser emotional, auch nicht mehr in dieser ausweglosen Situation so fühlbar drin steckt. Und da wissen wir halt zum Beispiel, dass wir können da zwar dissoziieren, wir können da zwar aus dem Gefühl gehen, wir können zwar vielleicht sogar schon ein Stück weit überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was los ist, aber es bleibt halt als eine also es bleibt quasi ein Eindruck, es bleibt ein psychischer Eindruck, es hinterlässt Spuren, hinterlässt Gedächtnisspuren auch. Und ich habe halt da dieses Modell entwickelt, dass ich sage, gut, da wird etwas abgekapselt, da wird etwas abgespalten an Trauma-Energie, an Trauma-Erfahrung, um erstmal zu überleben. Ja, und dann entwickeln wir entsprechende Überlebensstrategien, die unter anderem dann darin bestehen, dass wir in Zukunft dann solche Situationen versuchen zu vermeiden, uns auch vermeiden, uns mit überhaupt mit der Situation als solche auseinanderzusetzen. Aber es bleibt halt so eine, Trauma heißt ja Wunde, es bleibt eine Wunde, eine psychische Wunde bestehen. Und die bleibt im Grunde so lange bestehen, bis wir irgendwann eines Tages uns dran machen und zu so sagen, okay, jetzt setze ich mich vielleicht nochmal auseinander, weil ich jetzt in Sicherheit bin, weil ich jetzt nicht mehr zum Beispiel das kleine Kind bin von damals, das überfordert war. Und jetzt kann ich da etwas tun, ja, um diese Wunde zu heilen, indem ich mich da mal mit auseinandersetze.
Ja, oder viel wird es ja auch so in Beziehungen sichtbar, ne? Dass dann ganz viel auch da, entweder wird es gut gelöst, ne, weil die inneren Kinder sich vielleicht dann so begegnen mit all den Verletzungen, wenn ich noch den Partner habe oder wie auch immer. Also das ist dann auch eine Chance zu sagen, ich möchte eine gute Beziehung haben, ne? Oder nehmen wir das Arbeitsleben. Ich glaube, die Workaholiker, die würde ich jetzt auch mal so beschreiben, dass die dann halt einfach in ihre Arbeit flüchten, um gar nicht an diese Wunde zu kommen. Ne?
Ja,
Ja.
es wirkt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Es wirkt sich auf die Beziehungsebene auf, also auf die partnerschaftlichen Beziehungen, das wirkt sich auf die Eltern-Kind-Beziehung aus, Es wirkt sich auf die Arbeitsbeziehungen aus und auf das Verhältnis im Grunde, das wir insgesamt zur Welt haben. Also wie sehen wir die Welt, in der wir leben? Sehen wir sie jetzt als eine Chance, um da irgendwie was für uns zu gestalten? Oder sind wir immer auf der Hut und haben immer Angst, dass da wieder was passieren könnte und dass im Grunde die Welt nicht, wie Gottfried Fischer das mal ausgedrückt hat, kein sicherer Ort mehr ist, sondern etwas ist, was mich bedroht, potenziell bedroht, und auch wenn es eben nicht bedrohlich ist, ja, ich meine, es gibt ja vieles, was wirklich bedrohlich ist, aber es gibt auch Dinge, wo man sich bedroht fühlen kann, obwohl es im Moment überhaupt keine Bedrohung darstellt. Ja. Also die Sicht auf die Welt insgesamt wird durch ein Trauma verändert und die Sicht auf sich selber wird durch ein Trauma verändert, wo man dann diese Illusion der eigenen Unverletzlichkeit, Unverwundbarkeit nicht mehr hat oder beziehungsweise dann auch übertreibt und sagt, nee, man kann ja nichts. Also in den Überlebensstrategien immer so, dann die den Eindruck hat, es könnte einem gar nichts passieren, obwohl das ja auch nicht realistisch ist. Also dadurch wird so diese realistische Sicht auf das, wie wir sind und wie die Welt funktioniert, wird da getrübt. Und da
Ja,
kannst du
gerade
zum Beispiel.
was so in den letzten 3 Jahren dann war, das war schon auch eine Probe für sich selbst, glaube ich. So, ne, was da gesellschaftlich ist, läuft ja immer noch ganz viel. Und aber ich glaube da, ja, ich weiß nicht, wie Sie das dann erlebt haben in Ihrer Praxis, aber ich kann mir vorstellen, dass da nochmal ganz, ganz viel hochkam. Und also, was ich nur damit sagen möchte, ist, manchmal ist das Trauma ja so verschüttet, dass ich gar nicht weiß und denke, ach, ich hab's, oder ich habe die Einstellung, das habe ich verarbeitet und dann kommt ein Triggerpunkt oder irgendeine andere Situation. Und schwupps ist es dann da. So geht es ja auch vielen Menschen, ne?
Genau, dass also der Druck von außen oder auch die Angst, die von außen dann noch angefeuert wird und gemacht wird, dass das dann irgendwie etwas ist, was so alte Ängste, die man eigentlich bis dato einigermaßen irgendwie, sagen wir, containen konnte, in Schach halten konnte, dass dann diese alten Ängste dann nochmal angetriggert werden und ja, dann nochmal hochkommen.
Naja, auch oft von unseren Großeltern vielleicht oder Eltern. Und ne, wenn wir an diese alten Geschehnisse denken, was zu Kriegszeiten war. Und ich glaube, das habe ich auch so empfunden, dass es auf einmal so da war, wo sich die Leute, glaube ich, selbst, ja, die haben selbst darüber gestaunt, welche Angst sie dann doch haben oder woher das rührt. Und also so konnte ich das in der Reflexion nochmal wahrnehmen. Ja, also da sind wir wieder bei den, ja, Generationstraumata, ne, letztendlich, aber das, ja.
Ja, also ich meine, das ist auch so eine der ersten Erkenntnisse, die ich dann gewonnen habe, als ich angefangen habe, eben mit Familienstellen und diesen sich so Systeme, menschliche Beziehungssysteme anzuschauen, dass wir natürlich gerade hier in Deutschland auch diese Situation haben, dass es Menschen gibt, deren Eltern haben den, oder es gibt Menschen, mit denen habe ich auch nur direkt gearbeitet, die den Krieg selber noch erlebt haben. Es gibt Menschen, deren Eltern im Krieg aufgewachsen sind und zum Beispiel heute auch eine Frau, der Mutter war 1932 geboren. Und die hat es dann halt auch erlebt, dass dann Bombenangriffe waren auf die Stadt und dass, als sie als Kind eine Kinderheimverschickung, Kinderlandverschickung gebracht wurde, dass sie dann ja auch das erlebt hat, dass da Tiefflieger kamen und geschossen haben. Also das ist natürlich für so ein Kind nicht verkraftbar. Ja. Dann sieht man gerade hier, auch weil wenn man den Zweiten Weltkrieg in Betracht, das man sich näher anschaut, dass dann gerade in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, ja, dass es halt transgenerationale Traumata gibt. Also Traumen, die jetzt von einer Generation zur nächsten sich dann fortpflanzen.
Ja.
Also jetzt in dem Fall, konkret in dem Fall mit der Frau, mit der ich heute eine Einzelarbeit gemacht habe, wurde es dann so. Die Mutter hat es erlebt und dass dann das wie so eine dunkle, schwarze Wolke, die hinter ihr ist, ja, und diese auf eine gewisse Weise auch lähmt, ja, voranzugehen, ins eigene Leben zu gehen. Und das, ja, kann man sagen, dass das Trauma der Mutter hat sie irgendwie ein Stück weit zurückgehalten, das eigene zu leben. Also
Genau, da sind
das
wir
was
beim
ihr eigentlich ist,
Potenzial und
zu leben, das eigene Potenzial
stimmt.
zu leben.
Stimmt. Ja, aber es ist doch schön, wenn sich die Menschen so auf den Weg machen, ne? Und was war jetzt, darf ich mal so nachfragen, Sie sagen ja keinen Namen, aber was waren da jetzt zum Beispiel so Vermeidungsstrategien aufgrund des Traumata der Mutter? Also, oder welches Verhalten
Ja, irgendwie
zeigen dann so
so eine
Menschen?
Antriebslosigkeit, so eine nicht genau selber zu wissen, was man will, ein bisschen so von außen gesteuert werden, ne, darf da zu reagieren. Und ja, und Müdigkeit auch, also eine grundsätzliche Müdigkeit, die sie fühlt in sich, also die Energielosigkeit und so. Das war jetzt in dem Fall.
Ja, zu wissen, man möchte nach vorne und irgendwie wird man immer zurückgehalten, vielleicht.
Ja, und man kommt nicht
Ja,
nach vorne.
genau, ne? Man kommt da nicht irgendwie voran und viele sind ja bewusst, oder ich durfte da auch meine Lebenserfahrungen sammeln, auch ne, aus meiner Kindheit und was ich da mitgetragen habe. Und aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man es auflösen kann. Also wenn der Mensch wirklich bereit ist, sich das anzuschauen. So, aber wenn ich das im Überblick so sehe, sind ja fast alle Menschen dann traumatisiert, ne? Dann.
Ja, wenn man das so sieht, nicht, dass es dieses Trauma so fortsetzen kann von ein, zwei Generationen zurück, bis in die Kinder- und Enkelkindergeneration hinein, vielleicht manchmal sogar noch eine Generation mehr, dann ist es, ja, wenn so große Ereignisse sind wie jetzt ein Krieg oder vielleicht auch Naturkatastrophen, so hat es eine flächendeckende Wirkung auf die Bevölkerung. Und ja, man muss dann schon sozusagen eine Sondersituation sein, um da nicht mit drin zu stecken in dieser Traumageschichte.
Ich wollte nochmal zurück auf die verschiedenen Arten. Ne? Also wenn ich das hier so sehe, das finde ich eben total interessant. Traumata der Vorgeneration, Traumata der Identität, Trauma der Liebe, ne? Dann geht es um Trauma der Sexualität, Trauma der eigenen Täterschaft und dann natürlich ein Leitfaden, den haben Sie mit angehängt, wie es wenn ich gesund bin, ne? Was eigentlich, welche Resilienz ich dann auch so habe oder was ich in mir habe. War das auch so ein Entwicklungsschritt, dass Sie es so zugeordnet haben, so in Ihrer ganzen Praxis und Erfahrung?
Genau, also
Okay.
diese Ausdifferenzierung, die ich ja auch erstmal gelernt habe aus dem Lehrbuch der Psychotraumatologie, von Gottfried Fischer und von Gottfried Fischer und Peter Riedesser. Wo ich dann einerseits, wo die auch sagen, es gibt so eine allgemeine Traumadynamik, aber es gibt dann eben die spezielle Traumadynamik, je nachdem, welche Art von Trauma da jetzt geschehen sind. Und was jetzt auch zum Beispiel jetzt noch, was ich gerade jetzt noch nie erwähnt habe, wo man auch sagen kann, da ist ein massives Trauma, ist dann Verlusttrauma. Also Verlusttrauma, Verlust einer geliebten Person, die man, ja, wo man der früh stirbt oder die Person, die dann nicht mehr auftaucht, die weg ist aus dem eigenen Leben. Aber man hat dann eine Bindungsbeziehung an diese Person. Und das ist, wenn die Person nicht mehr da ist, das ist schmerzhaft und es tut weh und verursacht Trauer. Und ja, und das ist eine eigene Dynamik. Ja. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Gewalttrauma erlebe, wo es dann einen Täter gibt, der mir irgendwas antut. Und wo ich dann ja, wo eine spezifische, ein spezifisches Erleben verarbeiten notwendig ist, wie gehe ich mit dem Täter um? Was mache ich damit, dass ich mit dem Täter vielleicht zusammenleben muss, eine Familie? Und ja, so hat halt jedes Trauma so seine eigene Spezifität und seine eigene Dynamik und die muss man dann entsprechend auch verstehen als therapeutischer Begleiter, um einen Menschen da irgendwo unterstützen zu können, aus so ein Trauma auch gut verarbeiten zu können.
Naja, und Sie haben es ja schon am Anfang gesagt, so durch diese verschiedenen Bereiche. Ich würde gerne mal, ich weiß, dass ich mal einen ganz, ganz schönen Vortrag von Ihnen mitverfolgt hatte, zum Thema Bindung, Bindungstrauma. Also wie die Kinder zum Beispiel schon auf die Welt kommen, in Krankenhäusern und so. Und das weiß ich noch, das, ja, das macht ja auch Stress, ne? Also wenn. So habe ich das noch so in Erinnerung, dass wenn das Personal auch gestresst ist, also da kommen ja so viele Energien. Und Das Kind, das Baby merkt das ja auch, oder Geburtsvorgänge sich dann hinauszögern, weil die Mutter vielleicht dann gar nicht so richtig loslassen kann. Aufgrund dieser Situation, mögen Sie dazu noch was sagen? Das fand ich höchst spannend und wichtig auch. Im Grunde genommen müssten wir viel mehr Hausgeburten wahrscheinlich wieder machen. Ja.
Also wenn man im Grunde sagt, die menschliche Psyche ist sehr stark geprägt von unserer Bindungsbeziehung zu unserer Mama. Weil das ist der erste Mensch, mit dem wir es zu tun haben, ist die erste Beziehung, die wir erleben, also die Mutterbeziehung. Und die hat eine ganz spezielle Qualität. Also es ist auch sehr stark vom Unbewussten geprägt und ist auch von Abhängigkeit geprägt. Also das Kind ist abhängig von der Mutter.
Ja.
Psychisch abhängig, ja. Also nicht
Ja.
erst körperlich. Und diese körperliche Abhängigkeit, die drückt sich dann halt auch auf der psychischen Ebene aus, dass ich sage, wenn meine Mama nicht da ist, was mache ich denn dann? Dann bin ich verloren. Ja. Also brauche ich sie, also muss ich mich sozusagen auch an sie festbinden. Ich muss nach ihr rufen, wenn sie nicht da ist. Ich muss schauen, wo sie ist, wenn sie nicht da ist. Also so, dass sie mich für mich da ist. Also dieses ganz diese starken psychischen Bindungskräfte, die sich auf die eigene Mutter richten. Und wenn jetzt das nicht funktioniert, also wenn jetzt das nicht funktioniert, dass meine Mama auch umgekehrt so sich an mich bindet und auch bereit ist, für mich da zu sein. Und dann, wenn immer ich sie brauche als Kleinkind, dass sie auch dann zur Verfügung steht, dann wird es bedrohlich. Dann wird für das Kind das Verhalten der Mutter, dann wird das zu einer Gefahr. Also die Mama kann weggehen. Auch wenn sie da ist, dann ist sie trotzdem für mich nicht da. Dann nimmt sie mich nicht wahr oder nimmt meine Bedürfnisse nicht wahr oder übersieht das, was ich jetzt brauche. Also insofern ist diese Mutter-Kind-Bindung eigentlich so für mich so das Kernelement auch von Trauma, ja, von menschlichen Traumata. Und deswegen ist es auch in der Therapie so, dass da häufig die Mutterbindung im Mittelpunkt steht und die Frage, was ist denn da gewesen? Was ist da möglicherweise eben auch dann schiefgelaufen, so dass man noch heute darunter leidet, dass selbst wenn die Mama vielleicht sogar schon tot ist, wenn die gar nicht mehr lebt, dass trotzdem noch die Mutter so eine große Rolle in mir spielt, weil ich sie immer noch suche innerlich. Und ja, da kommen wir dann in den Bereich, was ich Bindungstrauma nenne oder auch Trauma der Liebe. Also ich habe eine Liebe in mir zu meiner Mama, aber die kommt nicht an. Ja, die wird auch von der Mutter nicht entsprechend beantwortet, da ist jetzt der nächste Punkt, warum ist es denn so, dass meine Mutter eher die Liebesbedürfnisse ihres Kindes nicht beantworten kann? Und da landen wir ganz schnell bei der Frage, ist die Mutter möglicherweise selbst traumatisiert, sodass sie da das, was instinktiv eigentlich in einem Menschen angelegt ist, einer Frau angelegt ist, dass wenn das eigene Kind ist, dann bin ich für das eigene Kind da, dann sorge ich dafür, dann kümmere ich mich darum, dann liebe ich mein Kind auch. Und was ist bei einer Mutter möglicherweise passiert, dass sie das nicht in diesem Ausmaß kann, sodass das Kind dann stressfrei sich entwickeln kann und nicht immer in diesem Kampf ist. Ja, ich muss schauen, dass meine Mama mich sieht. Oder umgekehrt, dass eine Mutter auch aufgrund ihrer eigenen Bedürftigkeit, dass sie das, was sie braucht, das Kind von ihrer Mama nicht gekriegt hat, sich dann an das Kind klammert und denkt jetzt irgendwie, ich brauche das Kind. Es ist quasi wie ein Mama-Ersatz. Und das Kind muss immer für mich da sein. Und dann stülpen sich manche Mütter stülpen sich so richtig über die Kinder drüber und behindern natürlich deren Autonomie und behindern deren eigene Entwicklung.
Ja, und damit übernimmt eigentlich das Kind später dann die Rolle, die Mutter zu schützen oder wie auch immer, ne? Also dann sind wir in
Ja,
der Unordnung sozusagen, ne?
dann
So.
muss das Kind irgendwie oder
Ja.
versucht zu
Also irgendwie
Beginn,
ausgleichen, ne?
so
So.
gut es geht, hier etwas auszugleichen an Defiziten, was die Mutter erlebt hat in ihrer eigenen Kindheit und dann kam das Kind auch nicht so richtig in die eigene Entwicklung. Und ist dann mit der Verantwortlichkeit konfrontiert, der es gar nicht gerecht werden kann. Weil das müssen wir auch immer wieder feststellen, dass ich kann zwar jetzt mein eigenes Trauma angehen, ich kann es anschauen, ich kann da an meinem eigenen Trauma arbeiten, ich kann es auch heilen, Ich selber kann mein eigenes Trauma heilen, aber es ist schier unmöglich, für einen anderen Menschen stellvertretend das zu tun. Das kann der nur selber machen.
Das ist nochmal gut. Man gibt die Verantwortung ab, ne? Man ist nur für sich selbst verantwortlich.
Ja.
Und das, was auch viele denken, ich heile den anderen dann dadurch mit. Nein, ich, das
Das
kann ich nur.
ist auf der psychischen Ebene so nicht möglich. Ja, man kann für den anderen da sein, man kann ihn unterstützen, aber
Ja.
diese Prozesse, ja, aus dieser Abspaltung, dieser Dissoziation, aus diesem Verdrängen herauszukommen, das kann eigentlich nur die Person selber.
Also wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auf dieses Bindungstrauma und wirklich auch Krankenhaus, ne? Man fragt ja auch immer, wie war die Entbindung? Gab es da schon Stress? Ne? Also ich glaube, da gibt es wirklich viel Stress.
Ja, also
Ne? Also da,
alles, was nicht.
vielleicht habe ich vorher gar nicht so ein Trauma gehabt, aber dann, ja,
Also
wenn man
alles, was nicht in Richtung natürlicher Geburtsvorgang geht, also wo dann irgendwann mal das Kind signalisiert, ich will aus deinem Bauch raus, Mama, und dann sozusagen die Wehen aktiviert bei der Mutter und das so Schritt für Schritt dann geht, dass die Mutter darauf reagiert und das Kind, okay, fühlt sich eingeladen, jetzt kann ich aus dem Bauch der Mutter raus. Alles, was dann da, wo es da Störungen gibt, ja, in diesem in dieser Abfolge von Reiz und Reaktionen, ja, dann wird es schwierig, dann kann es schwierig werden, dann kann es sehr schmerzhaft auch werden, dann kann es dann auch sehr dazu kommen, dass sowohl die Mutter wie das Kind also massive Ängste erleben. Und dann kann also der Geburtsprozess bereits zu einer traumatischen Erfahrung werden, für das Kind wie für die Mutter.
Ich möchte mal einen Punkt vorlesen, den ich da in dieser Checkliste. Ich habe als Frau Gewalt während der Geburt erlebt. Ist das der Kaiserschnitt? Oder?
Also es ist eine Form von Gewalt, obwohl es natürlich jetzt der Arzt oder der Chirurg da nicht so sehen wird und sagt, ich helfe doch, ich bin doch jetzt jemand, der hier unterstützt und Hilfe leistet, aber für den Körper der Frau ist es natürlich ein gewaltsamer Eingriff von außen, der Schmerzen bereitet, der entsprechend dann mit den Narkosemitteln dann betäubt werden muss. Aber es gibt auch vieles, sowas rund um diesen ganzen Geburtsprozess, dass man also auch die psychische Gewalt, ne, dass man jetzt das nicht, die Frauen auch unter Druck setzt und dass man sie ein Stück abwertet und dass man
Hm,
sie
stimmt.
übergeht in dem, was sie wollen. Also das sind alles so Momente, in denen dann auch Frauen das durchaus beschreiben, wie sie diese Situation als eine gewaltvolle erlebt haben.
Das ist damit gemeint bei dem Punkt. Das fand ich ganz, ganz spannend, weil ja viele Kaiserschnitte durchgeführt werden und im Grunde genommen auch oft gegen den Willen der Frau, ne? Also die spüren schon als Mutter, dass sie auf natürlichem Wege zum Beispiel entbinden möchten. Sagen die Ärzte, es geht dann um Geld und das ist einfach auch so.
Manchmal geht es dann
Dann
auch ums
sagen die
Geld.
Ärzte, wir machen einen Kaiserschnitt und dann fühlen sie sich eben nicht so stark zu ihrem Selbst zu sagen, nein, ich möchte das auf natürlichem Wege, weil es eigentlich das Beste ist für mein Kind und für mich auch in der
Für mich auch, ja, dass man,
Bindungssituation, ne? Also
genau,
und
also dass man das Ganze ja letztendlich als ein, ich sage immer, es muss ein Erfolgserlebnis sein. Also die Geburt eines Kindes muss für beide, für die Mutter wie das Kind, als ein Erfolgserlebnis gewertet werden können. Also man dann, ah, wir haben es gemeinsam geschafft, wir haben hier gemeinsam eine kritische Situation überstanden und gut gemeistert. Ich glaube, das tut dem Selbstbewusstsein auch von beiden gut, von sowohl für dem Kind als auch für die Mutter.
Ja, also diese Hausgeburten, wo es dann ein bisschen ruhiger ist und so weiter, die sind dann schon schöner.
Offenbar, ich habe noch nie selber
Aber der
jetzt.
Staat möchte das ja auch nicht, unterstützt ja die Hebammen so auch nicht mehr.
Ja,
Ne, da sind wir wieder bei dem Politischen, was man
das wird nicht
so,
so sehr
wo man
unterstützt,
schon
ja.
die Menschen so angepasst haben möchte und ne, gegen einen selbst.
Wird dann nicht so unterstützt, diese Form. Aber eben das liegt vielleicht eben auch daran, dass dann noch zu wenig Sensibilität besteht in Bezug auf die psychische Dimension einer Geburt, dass man da das vielleicht zu sehr noch unter dem rein körperlichen Aspekt sieht oder rein medizinischen Aspekt dann sieht. Also hier eine ganzheitliche Medizin wäre schon angesagt, gerade im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt.
Schön, war nochmal Schön jetzt an alle, die werdenden Eltern und so weiter. Also das finde ich auch wichtig, ne? Weil sie das schon sagten, auch da passiert ja super, super viel.
Ja, also, dass man auch den jungen Frauen erstmal die Aufklärung entsprechend bietet. Also, wir haben jetzt das Buch geschrieben, Frühes Trauma, in dem wir so die verschiedenen Themen dann ja, beschrieben haben in verschiedenen Kapiteln, sodass so eine junge Frau auch sich darauf vorbereiten kann, was kann denn alles passieren in der Schwangerschaft, wie können Geburtsprozesse verlaufen, wie wäre es, wenn es eine Frühgeburt gibt und so weiter. Also, dass erstmal so eine geistige Vorbereitung ist, sodass dann auch der Wunsch entsteht, bei einer werdenden Mutter und so, ja, ich möchte diese mit Unterstützung natürlich, auch mit Leuten, die sich da gut auskennen, möchte ich dann das Geburts- und Erfolgserlebnis werden lassen, finde ich, und nicht zu einer Trauma-Erfahrung.
Das ist nochmal so schön, dass Sie das so gesagt haben, dass es nicht eine Angst machen soll, sondern einfach ein gutes Gefühl sein soll, zu entbinden und also wo beide sich wohlfühlen, ne? Und ja, das ist einfach einschneidendes Ergebnis, also Erlebnis, ne? Das ist einfach so. Und da darf es auch noch wachsen in der Gesellschaft oder ja, wie soll ich sagen, so mutige Ärzte geben und sagen, okay, ich unterstütze das Ganze. Also ich steige dann aus dem System so raus, weil ich jetzt der Überzeugung bin, dass das ist jetzt genau richtig, um, ne? Also ja, und dann sind sie ja auch dann sehr, sehr gut in den Büchern, wo sie halt auch aufklären, ne? Das ist so schön. Ich wollte noch mal auf die Methode hin. Jetzt muss ich nicht, dass ich stolpere. IOPT. Können Sie das nochmal sagen, was das im Einzelnen dann bedeutet?
Ja, ist
Identität?
gab eine Kurzform von I heißt Identität, O
Ja.
heißt orientiert, also orientiert an der Identität, an dem Begriff der Identität und Psychotrauma. Identitätsorientierte Psychotraumatheorie. Und das T könnte dann auch für Therapie noch stehen. Also was man dann als praktische Konsequenz daraus zieht aus diesen Erkenntnissen. Und Identität, ja, ist ein Begriff, der jetzt auch im Kon sagen wir jetzt als Kontrastbegriff zu System steht. Also, dass ich sage, mir geht es zunächst mal um die Identität des Menschen, um seine persönliche Entwicklung und was er alles erlebt hat. Und natürlich lebt er in einem System oder wird in einem System, wächst in einem System auf. Aber der Fokus bei dieser Theorie und auch der Therapieform ist zunächst mal der einzelne Mensch, also dass ich ihm versuche zu helfen und weniger jetzt die Idee habe, man müsste das ganze System verändern und das System retten, vielleicht sogar. Manchmal ist es sogar hilfreich zu sagen, ja, ich verlasse ein System, in dem das jetzt voller Traumata ist und in dem, wenn ich in diesem System bleiben würde, ja, würde ich mir weiter schaden und deswegen kann eben der Abschied nehmen aus einem von einem System, auch von einer Familie, die sehr dysfunktional sein kann, die sehr voller Trauma da sein kann,
Ja.
dass es dann besser ist, aus diesem System auch auszusteigen.
Also wirklich vielleicht einmal bewusst zu sagen, das tut mir gerade absolut nicht gut und ich gehe jetzt mal zurück und gehe jetzt meinen Weg, weil, naja, ist ja denn, naja, da sind wir schon wieder bei dem, ich möchte die retten.
Ja,
Das ist
dann
ja Quatsch,
wird
ne?
es.
Ich kann mich nur selber also verändern und auch sagen. Und sich trotzdem aber zu bedanken, ne? Sonst wäre man ja auch nicht auf der Welt, aber das ist total schön, was Sie da so sagen, dass auch sich selbst die Erlaubnis zu geben, aus diesem System steigen zu können, ne?
Ja,
Weil
und
so,
das ist
das ist
auch
dann
nicht
meine
nutzlos,
Familie und man also denkt.
solidarisch zu bleiben mit den anderen, die da leiden, weil man dann ergänzt man quasi nur das Leid des einen mit dem Leid des anderen, aber dann wird auch nichts besser, ja, wenn ich sozusagen im System dann bleibe. Ja. Also daher denke ich, hat schon auch jeder Mensch so ein gewisses Recht darauf, zu sehen, wie weit gelingt es mir, dass ich selber ein gutes Leben habe und dass ich selber mich weiterentwickeln kann. Und wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, mein Partner, wenn die da jetzt verharren auch in ihren Traumata, dann muss ich das aber nicht mit ausbaden, sondern ich kann einfach schauen, dass ich da zu meinem eigenen Weg gehe. Was nicht einfach ist, nicht? Weil man da natürlich jetzt Schuldgefühle hat, wenn man denkt, Man kann die anderen doch nicht im Stich lassen, oder man meint, man lässt sie im Stich, und deswegen ist es durchaus für uns Menschen, solche tiefgehenden Bindungsbeziehungen dann auch ein Stück weit aufzulösen. Das ist für uns Menschen ja eine große Herausforderung.
Naja, und vielleicht passiert ja auch das, wenn einer so aussteigt und dann sieht der andere, boah, dem geht's gut, mir möchte es auch gut gehen, dass ich ja auch, dass der andere vielleicht dann irgendwann vielleicht auch sagt aus der Familie, ich möchte jetzt auch was verändern, weil ich, ne?
Ja, es
Weil
kann
auch
natürlich
das ist ja auch was Schönes, was mitwirken könnte. Ja.
kann eine Vorbildwirkung haben, dass der
Ja,
dann
genau, richtig.
einen Schritt in die Richtung geht, dass die anderen sagen, okay, das schaut gar nicht so schlecht aus, was der
Genau.
macht und so.
Ja, schön. Und wie komme ich jetzt zu dem stabilen, verlässlichen Ich, wie Sie das mal so schön beschrieben haben in Ihrem Buch?
Ja, das muss ich mir erarbeiten, das muss ich mir unter Umständen, muss ich dort, wo meine Ich-Entwicklung, also eine gesunde Ich-Entwicklung, gestoppt hat, und das kann eben schon sehr früh sein, das kann in einem Geburtsprozess sein, wo ich ein Trauma erlebt habe, dass ich da wieder Anschluss finde und dass ich mir dann daran arbeite, dass ich diese Ich-Struktur, also diese zentrale psychische Instanz in jedem Menschen, dass ich die weiterentwickle und dass diese, die, ja, dass die, dass ich im Grunde in einem immer besseren Kontakt mit mir selber bin. Also, dass ich so nicht mehr abgelenkt bin von dem, was im Außen so passiert, sondern dann immer auch die Frage mir stellen kann, das, was ich tue, ist es gut für meine Bedürfnisse, für das, was ich eigentlich will, für mein eigenes Leben und eigenes Dasein. Und da kann man dran arbeiten. An dieser Ich-Stärke kann man durchaus arbeiten.
Ja, es bedarf bestimmt dann auch mehrerer Sitzungen oder was es auch immer dann braucht, ne?
Ja,
Also je
also
nachdem, wie tief das Trauma sitzt oder
genau. Also, dass man wieder Anschluss findet an diese gesunden Strukturen und speziell auch an die gesunde Ich-Struktur. Und deswegen sage ich dann in der therapeutischen Arbeit, wenn ich mit jemandem arbeite, ist ja immer die Frage, was ist dein Anliegen? Was möchtest du jetzt für die heutige Sitzung erreichen? Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Da kannst, was nimmst du dir da vor? Und es soll dann, wenn ein Anliegen formuliert wird, dann auch immer das Ich mit dabei sein, also der Ich-Bezug mit dabei sein, damit man also hier so den Ankerpunkt auch hat in der eigenen Psyche. Und ja, funktioniert dann auch ganz, ganz gut in der Praxis.
Das
Also
ist
dass die Menschen
schön.
tatsächlich immer mehr Klarheit haben über sich selber und dann mit dieser Stärke und Klarheit dann auch dies, was wir vorher besprochen haben, was so abgespalten wird oder worden ist oder werden musste, dass man das dann ein Stück öffnen kann und dass dann eben auch die Emotionen, die damals nicht erträglich waren, die man nicht aushalten konnte, dass dann diese Gefühle dann auch da sein dürfen und sich dann wieder mit dem Gesunden verbinden. Also, dass die nicht isoliert irgendwo, nämlich, wir haben ja vorher mal was von inneren Kindern gesprochen, also innere Kinder, die da so isoliert vor sich hinleben und ihre eigenen Dinge machen, sondern dass sich das dann verbindet insgesamt wieder zu einer Struktur, die unserem Alter entspricht, in dem wir gerade sind.
Ja, muss mal ein bisschen wirken, weil das ist ja für viele sicherlich echt, echt schwer dann so, aber das lohnt sich ja, ne? Also das lohnt sich ja wirklich, ja, zu sagen, ich komme in meine Selbstermächtigung und ich lebe jetzt mein Leben unabhängig von dem System, wo ich herstamme oder wie auch immer und verändere etwas, ne? Also das, und vor allen Dingen geben wir den Kindern ja auch viel mit. Das ist ja auch, ne? Also wenn wir zukunftsorientiert denken, soll es ja nicht so sein, dass die Traumata dann, ne, immer weitergegeben werden, sondern dass ich da auch ganz, ganz viel Gutes lösen darf. So.
Ja, also das, wenn das ist, also gerade das merkt man am stärksten bei kleinen Kindern, wenn die Kinder noch klein sind und die Mütter dann an sich etwas arbeiten und aus ihren eigenen Traumata herauswachsen, dass die Kinder dann wie das wie eine Befreiung erleben und dann doch die Mama dann als präsent erleben können. Und ja, und auch später, ne? Und im späteren Alter kann man dann auch etwas noch für sich tun und den Kindern dann sagen, du, ich weiß, da ist das oder jenes schiefgelaufen, das oder jenes hast du jetzt nicht bekommen, was du vielleicht als Kind gebraucht hättest. Aber wenn du willst, kann ich dir was erzählen, wie das damals war, für mich war. Und dann kannst du dir vielleicht auch besser erklären und besser verstehen, wie es für dich war in deiner Kindheit.
Ja, und so kann ja Heilung in Familien geschehen. Das ist,
Und du hast dann Heilung wieder entstehen, ja?
ja,
Genau.
genau.
Beziehungen.
Schön. Ich würde noch mal auf das Buch Verwirrte Seelen kommen. Das fand ich ganz schön. Ich weiß jetzt den Inhalt nicht, aber vielleicht mögen Sie dazu noch mal was sagen, weil wir hier viel, natürlich viel, ich bin hier als, ne, Seele inkarniert und
Ja, also damals,
reden.
das waren im Jahr 2000, wo ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, oder den Eindruck eben noch von Familienaufstellung, was Bert Hellinger da auch so in Bezug auf das Konzept der Seele so gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn jetzt Menschen psychotisch sind oder schizophren oder sonst was, was ist das eigentlich? Ja, und dann ist mir dieser Begriff der verwirrten Seele eingefallen. Also ein Mensch,
Ah,
der auf
okay.
der seelischen Ebene durcheinander verwirrt ist und eben die Frage sich stellt, warum ist es so? Warum ist jemand verwirrt und durcheinander und oder leidet in einer Psychose? Und da ist dann mir dann Gedanke gekommen, ja, da ist etwas, was eben an Kommunikation, an Botschaften, an diesen Menschen angeht, was für eine Verwirrung führt, wo man nicht klar sein kann, ja. Und da bin ich damals so auf das Faktum gestoßen, dass da auch Menschen, die so psychotische Erfahrungen haben, Phasen haben, dass die möglicherweise eintauchen in etwas in der Familie, wo es Familiengeheimnisse gibt, wo etwas nicht klar kommuniziert werden kann, ja, wo es etwas gibt, was verborgen werden musste aus Scham und Schuldgefühlen heraus und das dann hilfreich sein kann, wenn dann es auch durch die Arbeit, durch die Aufstellungsarbeit dann ans Licht gebracht werden kann, was ist denn da tatsächlich passiert und was hat sich wirklich ereignet. Ja, also das war damals so
So,
die,
und dann, naja, und dann wird es integriert wieder, ne, als.
dass dann was, genau, dass da Klarheit geschaffen werden kann, indem man ganz genau weiß, okay, das und das ist passiert. Und ja, da gab es zum Beispiel Inzest oder es gab ein Kind, das jetzt in der Nachkriegsgeneration gab es sehr viele Frauen, die geschwängert worden sind und die dann diese Kinder dann auch weggeschafft haben, ja, die Kinder von den Besatzungssoldaten und so. Und, ja, das sind natürlich massive Einflüsse in der Familie, die, wenn die dann sozusagen wenn dann später Kinder geboren werden, die das dann total, weil das natürlich totale Verwirrung erzeugen kann. Da ist was, man spürt was, da ist irgendwas geschehen, aber man kann es nicht benennen. Und in dem Fall, wenn dann die Wahrheit ans Licht kommt, dann entsteht auch wieder Klarheit.
Ja, apropos Kinder, wie sehen Sie das heute so mit der Diagnostik der Kinder, ADHS und so weiter und was es alles so gibt und
Ja, ja, ja.
was ist
Ja,
das
es
für ein
sind halt,
Spiegel für Sie?
ja, das sind halt alles Versuche, jetzt dann dem Kind einen Namen zu geben, ja. Autistisch oder ADHS oder ja. Genauso wie Borderline,
Genau.
was bei Kindern ja noch nicht diagnostiziert wird, aber bei Erwachsenen, so, wo man dann ja versucht, das auf der Symptomebene zu benennen und möglichst zu abzugrenzen. Aber letztendlich ist natürlich wichtig zu sehen, was steckt dahinter. Also warum ist ein Kind unruhig, gestresst, überfordert und kann von daher auf sich nicht konzentrieren? Also was hat das Kind denn erlebt? Und was erlebt es auch? Gerade im Kontakt auch mit seinen Eltern. Also sind eben die Eltern diejenigen, die diese Angst machen, die den Stress machen, die das Kind letztendlich überfordern. Und dann kann man eben sehen, wie kann man diese Kinder unterstützen, dass sie herauskommen aus dieser Verstrickung auch mit den eigenen Eltern. Das kann man natürlich
Genau.
Kinder Gutes tun.
Ja, im Grunde genommen sollen die Kinder das weggemacht bekommen, aber dabei spüren sie ganz viel, ne, was im Familiensystem los ist. Und da bin ich auch ganz bei Ihnen, dass immer bei den Eltern letztendlich geschaut wird, was da los ist. Und
Das
dann wird es
insgesamt
natürlich
geschaut wird,
schwierig, wenn
ja.
Eltern nicht bereit sind, sich das anzuschauen, sondern immer das Kind soll weiter oder bekommt noch Ritalin und na, damit es noch ruhig gestellt wird und so. Also es ist im Grunde genommen ja auch
Ja,
nicht in Ordnung.
dass auf die Beziehung geschaut wird, in der das Kind mit seinen Eltern steckt und so und dass man da guckt, an welcher Stelle kann denn da irgendwas verändert werden und wie weit kann man die Eltern auch unterstützen, dass sie jetzt
Ja.
ihre Überforderung und ihre Ängste und vielleicht auch ihre verdeckten Aggressionen und so nicht auf das Kind dann übertragen, das Kind damit verunsichern. Also ich hatte mal einen konkreten Fall, da war dann, der Vater war, ist ihm ins Heim gekommen, weil seine Eltern gestorben sind. Und die Mutter war auch aus einer Familie, in der es sehr viel Gewalt auch gab und so. Und entsprechend war das Kind dann auch überdreht, ja, und überaktiv. Und als wir dann mal mit den Eltern gearbeitet haben, dann haben die Erzieherinnen, wo das Kind dann im Kindergarten war, haben dann berichtet, okay, der hat sich richtig verändert, der ist richtig gut, also mit dem kann man jetzt gut umgehen, ja, mit dem Kind. Der hat sich da beruhigt.
Schön. Ja, also es gibt noch einiges zu tun, aber die Menschen sind im Wandel und das finde ich auch toll, wirklich. Ja.
Ja, wir,
Oh
genau.
Gott.
Wir sehen eben einfach, was wir hier mit unseren Erkenntnissen, wie wir die sozusagen weitergeben können, sowohl jetzt in schriftlicher Art wie in Büchern oder eben dann ganz konkret in den Therapien und so. Und das, ja, das ist ein Angebot, das vielleicht die Vorgenerationen noch nicht so hatten. Aber jetzt kann man sagen, ja, es stehen eine ganze Reihe von Methoden zur Verfügung, von der Psychologie her, von der Psychotherapie her, die Menschen helfen können, aus diesem Teufelskreis eines Traumas herauszukommen und dass es nicht auch die nächste Generation ergreifen muss. Also irgendwann mal auch gestoppt werden kann, dieser transgenerationale Mechanismus der Traumarbeitergabe.
Ja, ich meine, wenn man starke Eltern hat, dann hat man auch irgendwie starke, glückliche Kinder, so, ne? Also das ist ja wirklich, dass die Eltern sind die das Vorbild sind und aber wenn ich immer kümmernde Eltern habe, dann sorgt sich das Kind dann nachher um die Eltern und es kann dann auch nicht in die wahre Freude kommen, ne? Also Sie haben noch mal was Schönes gesagt, dass viele sich trauen, sich dem auch zu stellen, so dem eigenen Traumata. Und ich weiß immer noch auch, dass es in dieser Gesellschaft nicht gut erwähnt wird, wenn ich hier zum Psychotherapeuten gehe oder wie auch immer. Also es ist immer noch irgendwie so ein Thema des Schams gefühlt. Also es dreht sich doch aber alles darum, ne? Wenn es mir gut geht, dann kann ich mein Leben gut leben. Also, aber ich berichte dann eher, ich habe meinen Arm gebrochen und das hat eine ganz andere Wertigkeit. Also da möchte ich eigentlich auch, dass die Menschen viel mehr sich ja outen auch und sagen, ich brauche auch Unterstützung, um gut begleitet zu werden. Und wissen Sie, was ich meine? Das ist
Ja,
immer noch so ein
klar.
bisschen verschämt sozusagen.
Genau,
Ich weiß nicht warum.
da Schamgefühle, die da sind, wenn man so vielleicht das sofort assoziiert, ich bin doch nicht verrückt, ich gehöre doch nicht in
Ja.
die Psychiatrie. Wenn jemand genau psychische Probleme hat, dann denkt man vielleicht als erstes dann an die Psychiatrie und an Medikamente. Aber das sind ja die Extremfälle, sondern es gibt einfach davor ganz viele ja, psychische Erfahrungen und Erlebnisse, wo man dann auch ohne Medikamente und mit entsprechender Unterstützung und mit entsprechender Methoden für sich etwas tun kann und sich da wieder selbst auch den Selbstheilungsprozess aktivieren kann.
Genau. Ja, dass ich wirklich in meine Selbstermächtigung komme, ne? Und das ist doch was Schönes, das wünschen wir uns alle. Und ja, aber das ist alles auf dem Weg.
Genau,
Ne?
genau. Wir
Das,
tun das entsprechend, wir geben unsere Erfahrungen weiter. Wir stellen praktische
richtig.
Unterstützung zur Verfügung, um ja,
Genau.
die Menschheit vielleicht, wenn wir es so insgesamt sagen werden, da
Ja.
auf einen guten Weg zu bringen.
Schön. Ja, Herr Robert, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne, inspirierende Gespräch. Also ich finde das hochinteressant und ja, ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute. Ich weiß, ne, Sie gehen ja jetzt ins Rentenalter, darf ich jetzt mal so sagen. Das ist ja auch wohl verdient, aber Sie werden trotzdem ein bisschen weitermachen in Ihrer Praxis.
Ja, alle Fälle, ja.
Ja. Und ist denn noch ein Buch nochmal weiterhin in Aussicht? Also jetzt.
Im Moment nicht, weil ich denke, ich habe jetzt auch mit dem letzten Buch, mit dem Methodenbuch selbst begegnen und Anliegenmethode, habe ich jetzt dann das Methodenbuch noch
Ja.
zur Verfügung gestellt, dass man sich mit der Methode nochmal intensiver auseinandersetzen kann. Ja, also im Moment, ja, eigentlich nicht, aber wer weiß, was da noch alles
Ja, dann sprudelt es vielleicht noch mal
kommt,
und
genau,
dann
etwas da noch kommt,
ja.
genau.
Wie schön. Also alles Liebe und Gute und vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und
Ja, gerne, Frau
ja,
Wagner. Und
lieben Dank an die Zuschauer.
Ihren Kongress viel Erfolg, dass das
Ja,
möglich
danke.
ist,
Ja.
diese Gespräche hier, die Sie hier führen, dann auch
Super.
mitverfolgen.
Vielen Dank.
Gerne.